¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Um Leib und Seele bemühen sich dieser Tage, wie alle Jahre wieder, die unterschiedlichsten Spezialisten. Ob Konsumtempel oder Gotteshäuser, allen liegt vor allem unser persönliches Wohl am Herzen. Dass unser Wohl in erster Linie auch immer das Wohl von anderen ist, liegt auf der Hand. Herzlich willkommen zum aktuellen Onda-Info 122. Wie penetrant manche furchtlosen Seelenfänger bei ihrer Jagd auf zu bekehrende, unschuldige Schäfchen sind, zeigt der Undercover-Bericht unserer Korrespondenten aus Mexiko, die keine Gefahr gescheut haben, um über die obskure Sekte Padre de Sufrir zu berichten. Dieses Schmankerl könnt ihr am Schluss der Sendung genießen. Zuvor gibt es einen Hintergrundbericht über die Wahlen in Bolivien am vergangenen Sonntag, wo mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Evo Morales der erste indigene Präsident des Landes sein wird. Nachrichten gibt es auch, diesmal aus Uruguay und Venezuela. Viel Spaß beim Hören, nicht zu viel besinnliche Stunden und vor allem einen guten Rutsch wünscht euch das Onda-Team. Hacia lo hondo, a lo hondo.
Bando León, Bando León,
Bando León,
Bando León,
Bando León,
Bando León.
Evo, Evo, que evidente, que evidente. Evo, Evo, que evidente.
Am vergangenen Sonntag, dem 18. Dezember, wurde in Bolivien gewählt. Wählen konnten die Bolivianer neben den Kandidaten der traditionellen politischen Parteien, der Nueva Fuerza Republicana, der Acción Democrática Nacional und das Movimiento Nacionalista Revolucionario, den Indígena Evo Morales. Überraschend setzte sich Evo Morales von der MAS, Movimiento al Socialismo, der Bewegung zum Sozialismus, bereits im ersten Wahlgang deutlich durch.
Genossinnen und Genossen, wir haben gewonnen. Zum ersten Mal sind wir Präsident. Werden wir Präsident sein?
Sichtlich bewegt teilte Evo Morales seiner indigenen Anhängerschaft den klaren Sieg mit. Dass Morales, selbst ein Indigener, in Bolivien Präsident werden könnte, war vor wenigen Jahren noch undenkbar. Zwar sind die Indigenas in Bolivien mit über 60% die größte Bevölkerungsgruppe, die Cobrizos, die Kupferfarbenen, wie sie verächtlich von den Weißen genannt werden, leben aber zumeist in bitterer Armut. Der Wahlsieg von Evo Morales zeigt, dass sich die Verhältnisse in Bolivien geändert haben. Der Sieg des indigenen Präsidentschaftskandidaten resultiert aus dem gewachsenen Selbstbewusstsein der Landbevölkerung, der Indigenas und der Bewohner des riesigen Slumviertels El Alto, das oberhalb der Hauptstadt La Paz liegt. Allein in den vergangenen 2 Jahren wurden von den Bewohnern des Altiplanos, wie das Hochland von Bolivien genannt wird, 2 Präsidenten aus dem Amt gejagt. Im Oktober 2003 verließ Sánchez de Lozada nach einem Aufstand fluchtartig das Land. Die Unruhen hatten sich an der Frage der Nationalisierung der reichen Erdgasvorkommen entzündet, die die Regierung billig an die multinationalen Konzerne loswerden wollte. Sein Nachfolger Carlos Mesa versprach daraufhin die Nationalisierung der Rohstoffvorkommen. Das entsprechende Gesetz, das im Mai 2005 verabschiedet wurde, blieb jedoch weit hinter den Forderungen der sozialen Basisbewegung zurück. Es kam wieder zu Unruhen. Im Juni diesen Jahres folgte Carlos Mesa seinem Vorgänger Sánchez de Lozada nach wochenlangen Protesten. Carlos Mesa, raus mit dir, skandierten die Demonstranten damals. Bolivien besitzt nach Venezuela die größten Erdgasvorkommen in Lateinamerika. In den letzten 15 Jahren verfolgte die Regierung einen strikten Privatisierungskurs. Nicht nur die Erdgasvorkommen, auch das Wasser wurde privatisiert. Im Rahmen des Antidrogenprogramms der USA sollten zudem die Bauern ihre Coca-Pflanzungen aufgeben. Evo Morales und die Coca-Bauern der Region Chaparré waren die ersten, die in den 90er Jahren gegen die neoliberale Politik mobil machten. Ian Frufino vom Iberoamerikanischen Institut aus Berlin.
Das ist das erste Mal, dass es in Bolivien die Möglichkeit gibt, dass ein Indigener oder ein Originario Präsident sein kann. Ja, ein Mensch, das kommt von einer sehr, sehr armen Schicht von Bolivien und diese ganze Entwicklung erlebt hat. Und jetzt ein großer Protagonist in der Politik in Bolivien ist.
Evo Morales ist aber nicht nur Protagonist der sozialen Kämpfe des vergangenen Jahrzehnts, sondern aufgrund seiner Herkunft gehört er zu dem Bevölkerungsteil Boliviens, der von der weißen Minderheit des Landes diskriminiert wird. Im Wahlkampf bekam er das durch eine massive Kampagne der Presse gegen ihn zu spüren. Evo Morales gehört zu einem anderen Bolivien, das bisher in den Institutionen des Landes unterrepräsentiert war. Denn insbesondere der Rassismus gegen die indigene Bevölkerung ist in Bolivien tief verwurzelt.
50 Jahren, die Indigenen durften nicht wählen. Die Wurzel von den ethnischen Problemen in Bolivien hat sich kaum geändert. In Bolivien gibt es im Vergleich mit Deutschland zum Beispiel, in Deutschland gibt in bestimmten Momenten so einen aggressiven Rassismus. In Ländern wie Peru, Bolivien, Ecuador, das gibt einen passiven Rassismus, einen tätlichen Rassismus. Oder das Wort Campesino, in Deutsch bedeutet Bauer. In Bolivien bedeutet, wenn jemand dich sagt, du bist ein Campesino, ist eine Art zu sagen, du bist ein Mensch zweiter oder dritter Sorte oder ein Ungebildeter. Und natürlich danach prägt sich das in den normalen Leben, da fängt in den Job. Du hast nicht so eine gute Chance zu kriegen, einen guten Job, wenn du vielleicht du aussiehst wie ein Indianer. Bis heute noch ist, denke ich, ist sehr schwer zu denken, dass wir werden ein Indianer als Präsident zu haben.
Wenn Morales sich bereits mit einer absoluten Mehrheit im ersten Wahlgang durchsetzt, wird es nicht einfach für ihn sein, das Land zu regieren. Er wird es mit einer weißen, konservativen Opposition zu tun haben, wie der Journalist Hernando Alvarez erklärt.
Auf der anderen Seite wird er mit einer starken Opposition im Kongress rechnen müssen. Bisher kennen wir ja die endgültigen Wahlergebnisse noch nicht. Die Opposition hätte viele Möglichkeiten, im Kongress den Präsidenten zu blockieren, wenn er keine absolute Mehrheit hinter sich hat. Deswegen wird es wichtig sein, dass er auch wirklich die absolute Mehrheit der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl erhalten hat.
Letzten Endes hängt es aber auch von den sozialen Bewegungen ab, ob sich Evo Morales als Präsident von Bolivien durchsetzen kann. Er muss auch ihre Belange berücksichtigen. Dabei hat er während des Wahlkampfs schon ihren Unmut auf sich gezogen, weil er sich gegen eine komplette Verstaatlichung der Erdgasvorkommen ausgesprochen hatte. Dennoch besitzt er bisher, und das zeigt das fulminante Wahlergebnis, bei der Bevölkerung einen Vertrauensvorschuss. Evo Morales versprach am Wahlabend einen grundsätzlichen Richtungswechsel für Bolivien im Sinne der Indigenas, der kleinen Bauern und der sozialen Bewegungen.
Die neue Regierung wird die Diskriminierung beenden, die Fremdenfeindlichkeit beenden, den Hass beenden, die Verachtung, die wir historisch erfahren haben. Wir wollen uns für die Freiheit einsetzen und das Modell des Neoliberalismus verändern und den Kolonialismus beenden.
Los padres de santo, la la la. se vende, hermano mío.
A la ciencia oficial. A ver, yo a mí me dicen, porque vivo en las alturas.
Venezuela. Die südamerikanische Staatengemeinschaft Mercosur hat Zuwachs bekommen. Anfang Dezember wurde beschlossen, Venezuela als fünftes Vollmitglied aufzunehmen. Der Mercosur wurde 1991 von Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ins Leben gerufen, um Zollgrenzen abzubauen und um einen gemeinsamen Markt des Südens zu gründen. Dabei sollen die Länder Südamerikas nicht nur wirtschaftlich zusammenrücken, auch die internationale Rolle der Region soll gestärkt werden. So sind sämtliche Andenländer bereits assoziierte Mitglieder des Staatenbundes und Mexiko hat dies beantragt. Durch den nun eingeleiteten Prozess wird Venezuela innerhalb der nächsten 3 Jahre zum Vollmitglied. Venezuela bringt mit seinem Erdöl einen wichtigen Rohstoff in die Gemeinschaft. Durch das neue Mitgliedsland wächst aber auch die politische Bedeutung des Mercosur. Zwar existieren unterschwellige Konflikte innerhalb der Mitgliedsländer. Besonders die überlegene wirtschaftliche Kraft Brasiliens führt immer wieder zu Verstimmungen mit den wirtschaftlich angeschlagenen Nachbarn Argentinien. Einig sind sich aber alle Vollmitglieder in ihrer Ablehnung der von den USA geplanten panamerikanischen Freihandelszone ALCA. Venezuelas Präsident Hugo Chavez gehört zu den schärfsten Kritikern des ALCA. Und ihre Verhandlungsposition gegenüber der Europäischen Union sehen die Präsidenten des Mercosur durch ihr neues Mitglied ebenfalls deutlich gestärkt, um den Marktzugang für ihre Produkte zu verbessern und um die reichen Länder zur Kürzung ihrer Agrarsubventionen zu bewegen.
Uruguay. Bei der Aufklärung der während der Diktatur begangenen Verbrechen scheinen in Uruguay die Dinge in Bewegung zu geraten. Noch verhindert die uruguayische Gesetzgebung die Bestrafung der ehemaligen Militärs, die von 1973 bis 1985 ihre Herrschaft mit Gewalt ausgeübt haben. Wesentliche Wahlversprechen der seit März regierenden linken Regierung von Präsident Vázquez waren aber gerade die Beendigung der Straflosigkeit und die Suche nach den verschwundenen Opfern der Diktatur. Zumindest bei den Bemühungen um die Aufklärung des Schicksals der Verschwundenen gibt es erste Erfolge. Seitdem Ende November ein Team von Anthropologen die ersten menschlichen Überreste gefunden hat, ist die uruguayische Öffentlichkeit sensibilisiert. Eine Vielzahl von anonymen Hinweisen führte zu weiteren Funden, unter anderem auf dem Gelände einer Armeeeinheit. Aufsehen erregt nun die Entdeckung von 35 Skeletten auf dem Friedhof von Vichadero, einem kleinen Dorf im Distrikt Rivera, weit entfernt von der Hauptstadt Montevideo. Laut Zeugenaussagen kamen während der Diktatur Soldaten, um in einer Nacht- und Nebelaktion diese Leichen zu verscharren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich um ermordete Gefangene der Militärs handelt. In den militärischen Kreisen herrscht allerdings weiterhin Schweigen. Man verweist auf einen Bericht vom August. Damals hatten die uruguayischen Streitkräfte zum ersten Mal offiziell zugegeben, dass während der Diktatur Gefangene ums Leben gekommen sind. Zu einer wirklichen Aufklärung haben sie aber kaum etwas beigetragen, da sie nur wenige Namen von Opfern nannten und äußerst vage Angaben zu möglichen Fundorten machten. Trotzdem hat sich nun ein Prozess in Bewegung gesetzt, der nicht mehr zu stoppen ist und der letztendlich auch die Straflosigkeit der Militärs beenden wird. Davon ist der uruguayische Journalist Rubén Pusso überzeugt.
Dieses Ereignis verändert die Geschichte in Uruguay, weil unsere Geschichte wie ein verschlossenes Buch war, versiegelt mit sehr starken Schlössern. Und jetzt endlich tauchen die Schlüssel auf. Das ist wie mit der Büchse der Pandora. Erst findet man einen und anschließend werden alle gefunden. Das ist ein wichtiger Einschnitt. Auf jeden Fall folgt nun ein politischer Wandel. Ein Wandel deswegen, weil jetzt eine Regierung ein für alle Mal Ja zur Geschichte unseres Landes und Ja zur Wahrheit sagt.
Mala vibra, trabas económicas, sentimentales, problemas espirituales. Usted ha sido víctima de un trabajo de hechicería.
Neid, Schlaflosigkeit, schlechte Schwingungen, Hexerei. Nein. Das ist keine Ankündigung für gruselige Hörspiele, die jede Nacht die Radiohörer und Fernsehzuschauer in Mexiko-Stadt aufhorchen lassen. Diese Beschwörungen sind vielmehr eine mediale Bibelstunde der besonderen Art. Für täglich 8 Stunden verkauft zum Beispiel die Radiostation Mariachi Estéreo die nächtliche Sendezeit an die evangelistische Sekte Pare de Sufrir, was so viel heißt wie »Schluss mit Leiden«. Statt Gitarren und frivolen Texten hallen zu später Stunde dann aufwühlende Warnungen vor bösen Dämonen durch den Äther, stets jedoch unterbrochen durch Gebete und aufmunternde Worte von Predigern wie Paulo Roberto.
Vamos a ajunar, vamos a clamar, vamos a buscar, vamos a perseverar, vamos a perseguir, Senhor, la realização de nossos sonhos, Padre Santo. Bendice tu obra, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, dá-nos, Senhor, la victoria, glorifica el Señor Jesús a través de la vida de todos nós outros.
Pare de Sufrir ist außerhalb Mexikos auch bekannt unter dem Namen Universelle Kirche von Gottes Herrschaft. Die Radioauftritte der Sekte und die spektakulären Gottesdienste mit Massentaufen und Teufelsaustreibungen haben die Organisation zur weltweit schnellst wachsenden religiösen Gemeinde gemacht. Allein in Mexiko-Stadt betreibt Pare de Sufrir inzwischen über 40 Kirchen. Die 1977 in Brasilien gegründete Bewegung hat vor allem in den Ländern Lateinamerikas Erfolg, denn sie verspricht konkrete Hilfe bei den alltäglichen Sorgen und Ängsten der Menschen. So erklärt sich zumindest Pablo Romo, ehemaliger Mitarbeiter des Bischofs Samuel Ruiz und heute Mitglied der Menschenrechtsorganisation Serapaz, den Erfolg von Pare de Sufrir.
Hay una proclividad a buscar
Es gibt eine Neigung, angesichts der großen Schwierigkeiten und der sozialen Komplexität, in der wir leben, nach magischen Lösungen zu suchen. Und natürlich haben jene den größten Erfolg, die versprechen, dass Gott dein gesamtes Leben verändern kann. Vor allem einschüchternde und fundamentalistische Botschaften haben Erfolg. Leicht zugänglich und verständlich. Insbesondere auch moralisierende Forderungen. Aufhören zu trinken, deiner Frau treu sein, etc. Eine Reihe grundsätzlicher und sehr konkreter Fragen.
Die Bekenntnisse der Anhänger von Pare de Sufrir unterstreichen diese Einschätzung. Mögen die Probleme noch so verschieden sein, Alkoholismus, prügelnde Ehemänner, koksende Kinder. Am Ende verwandelt sich ein sündiges oder schmerzgeplagtes Dasein durch regelmäßige Besuche bei den Gottesdiensten stets in ein erfülltes Leben, und zwar für die ganze Familie. Elena, Mutter dreier Kinder und nach eigener Aussage mit Gottes Hilfe von einem Gehirntumor geheilt, erzählt im Radio, wie froh sie sei, dass auch ihre Lieben den rechten Weg gefunden haben.
Mein jüngster Sohn war der Erste, der mit zur Kirche gekommen ist und dann auch weiterhin mit zur Messe kam. Dem Herrn sei gedankt, dass heute alle meine Söhne in der Kirche arbeiten. Und dem Herrn sei Dank gehen heute alle meine Kinder regelmäßig zur Messe, denn dem Herrn sei Dank haben sie meinen Wandel gesehen. Ich bin nicht gestorben. Wir mussten nicht unser Haus verkaufen. Gott hatte andere Pläne für uns. Ich bin glücklich, ich bin wieder völlig gesund. Dank unserem Herrn Jesus Christus. Er ist der Gott der Wunder. Jetzt bin ich glücklich und werde es immer sein.
So viele wundersame Heilungen sind einigen Mitgliedern des mexikanischen Senats dann doch nicht geheuer gewesen. Aber das Anfang des Jahres angestrebte Untersuchungsverfahren ist vom Innenministerium bis heute nicht eingeleitet worden. Dabei gibt es eine lange Liste an Beschuldigungen. Geldwäsche für das kolumbianische Cali-Kartell, Nötigung von Aussteigern, Handel mit okkulten Krimskrams, wie beispielsweise Splitter vom Kreuz Jesus. Auch die religiösen Comics für die kleinsten Kirchgänger sind nicht ohne. Enrique Esquedan vom Kollektiv Sol, das sich für sexuelle Vielfalt stark macht, ist erschüttert von den schwulen feindlichen Bildheften, die Homosexualität als Krankheit und Perversion darstellen. Versuche, die Priester von Padre de Sofria zur Rede zu stellen, sind allesamt gescheitert.
Nun, im Rahmen unseres Projekts haben wir versucht, uns mit Padre de Sofria zu verständigen. Aber das, was wir zu spüren bekamen, war eine offene Feindseligkeit gegenüber allen Außenstehenden. Wir haben dann schriftlich um ein Interview gebeten, aber nie eine Antwort bekommen. Und ich glaube, dass die Comics hier definitiv Hass und Homophobie schüren. Und das stellt in Mexiko eigentlich einen Straftatbestand dar, der gegen den ersten Artikel der Verfassung verstößt, in dem von Nichtdiskriminierung die Rede ist.
Terapia espiritual. Si usted sufre con traumas del pasado, siente un vacío, una angustia en el alma y piensa que fue abandonado por todos. Ha tocado muchas puertas, pero no ha encontrado una solución.
Aber alle Kritik lässt Padre de Sufrir bisher erfolgreich an sich abprallen. Noch immer nehmen jedes Wochenende mehr als 1000 Gläubige an den gut besuchten Messen im Santuario Mayor, dem größten Tempel der Sekte in Mexiko-Stadt, teil. Vor allem die städtische Mittelschicht, Kleinunternehmer und solche, die es werden wollen, zieht es zu den themenspezifischen Gottesdiensten. Gemeinsam wird dann zum Beispiel mit den Auto- und Hausschlüsseln geklappert, um Unfälle und Einbrüche abzuwenden oder für ein bisschen Wohlstand zu beten. Und für diesen Service erlaubt sich Paolo Roberto, einen guten Teil der Messe zum Spendensammeln zu verwenden.
Wer kann heute in dieser Nacht mit einer Opfergabe von 5000 Pesos helfen? Oder 2000 Pesos? Oder auch 1000? Bitte bringen Sie das Geld nach vorn. All jene, die können, wollen und in der Lage sind, ein solch besonderes Opfer zu vollbringen. Denn so können Sie helfen, unser Fernsehprogramm zu finanzieren. Wenn Sie können, dann kommen Sie bitte jetzt mit 1000 Pesos oder mehr nach vorn. Und ich werde Ihnen dafür eine Bibel überreichen, das Wort Gottes für jene, die ein solch besonderes Opfer von 1000 Pesos oder mehr erbringen werden.
Wer irgendwann kein Interesse mehr an den Diensten der religiösen Geisterjäger hat, der sollte gewarnt sein. Denn Abtrünnige werden für jeden ausgetriebenen Dämon gleich mit 7 neuen Quälgeistern bestraft. Padre Fernando Briseño, katholischer Priester einer Pfarrkirche im Stadtteil Colonia del Valle, schüttelt nur mit dem Kopf, wenn er von solchen Verfluchungen hört. auch aus seiner Gemeinde, haben sich einige Leute Sekten wie Padre de Sufrir angeschlossen. Und obwohl Padre Briceño die Leichtgläubigkeit der Menschen kritisiert, räumt er auch Fehler seitens der katholischen Kirche ein.
Posiblemente la Iglesia Católica no ha sabido ser más fuerte y defender los derechos y hablar más fuerte.
Wahrscheinlich hat die katholische Kirche sich nicht stark genug für die Rechte der Armen eingesetzt, sich nicht laut und überzeugend genug zu Themen sozialer Gerechtigkeit geäußert. Das ist nicht abzustreiten. Oft genug sind wir Prediger Feiglinge. Oft sind wir keine Propheten, nicht abzustreiten. Aber dort fängt eben die gemeinsame Arbeit an. Wir laden die Leute ein, sich weiterzubilden und mehr über ihre Religion zu erfahren.
Pablo Romo von Sierra Paz fallen neben religiösen Bildungslücken noch andere, soziale Gründe für den Boom fundamentalistischer Strömungen ein.
Also das, was Padre de Sufrir anbietet, nämlich aufhören zu leiden, aufzuhören Probleme und Schmerzen zu haben, das ist ein fundamentales Versprechen, was die Politiker in dieser Form nicht geben können. Das wirtschaftliche System konnte bisher auch keine Lösung anbieten. Der Neoliberalismus hat ja so einiges versprochen und nichts davon einlösen können. Er hat dagegen noch mehr Armut verursacht. Also sagen sich die Leute, muss Gott eben ihre Probleme lösen. Und deshalb haben theologisch fundamentalistische Strömungen im Moment so großen Erfolg.
Und mit so viel Erfolg gesegnet, können die Prediger von Padre de Sufrir auch weiterhin gelassen über alle Kritik schmunzeln.
Eles têm razão, nós somos loucos. Loucos de fé.
Ja, die anderen haben recht, wir sind verrückt. Verrückt vor lauter Glauben.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.